In der heutigen Folge geht es um den Public Domain Day, Trash TV und Social Media. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Snowflakes, Snowflakes, little Snowflakes, Snowflakes, Snowflakes falling down my head. Ja, ein wunderschönes neues Jahr. Ich dachte, ich starte mal mit einem hübschen Lied, das aus einem Banksy-Instagram-Video kommt. Beziehungsweise das Lied kommt woanders her, aber er hat es verwurstet. Weil der gute Banksy, der tolle Künstler, den ich hier öfter erwähnte, hat sich zum Ende des letzten Jahres so einen kleinen Scherz oder ein kleines Weihnachtsgeschenk erlaubt. Er hat in, glaube ich, Cornwall oder Wales, also irgendwo in der Nähe von einem Industrieort, der ja scheinbar nicht sehr viel Sonne sieht, hat ja eine Häuserwand beschmiert mit einem Graffiti. Auf der einen Seite sieht man einen kleinen Jungen, der Schneeflocken jagt. Auf der anderen Seite sieht man brennende Fässer. Hat das Ganze gut gefilmt mit einer Drohne, hat das bei Instagram reingestellt mit diesem Song, den ich versucht habe anzusingen. Und hat dann darunter geschrieben, hey, so Jahresendgrüße, das war's. Ja, jetzt der lustige Aspekt, das ist natürlich irgendeine Wand, die irgendjemand gehört und von so einem alten Schuppen oder was auch immer und das Ding ist jetzt schweineviel Geld wert, ja. Also das heißt, so ein nettes Geschenk, weil die Banksy-Kunstwerke, die sind ja Geld wert ohne Ende. Ja, innerhalb kurzer Zeit hat sich dann da so eine Menschenmenge gesammelt und irgendwie auch Absperrungen haben sie da versucht hinzubauen. Und ein Betrunkener hatte, glaube ich, sogar ein Attentat auf dieses Banksy-Bild vor. Und dann haben die Freunde und Anwohner da so eine Wache organisiert, um dem Eigentümer der Mauer ja, zu helfen über die Feiertage. Fand ich eine lustige Geschichte. Link dazu in den Shownotes. Ja, hat der gute Banksy einem netten Menschen ja, zu einem überraschenden Reichtum quasi verholfen, wenn man es so ganz materiell sieht. Ja, aber hallo erstmal an alle 300 treuen Zuhörer und ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an den André. Der André hat nämlich auf meinen Aufruf in der letzten Folge reagiert und hat mir umfangreiche Infos zum Fuji-System geliefert. Danke dafür. Ich bin ja immer noch auf Kamerasuche und lese und gucke und mache und tue und bin jetzt echt so zwischen Fuji und Sony am Überlegen. Sony hat ein bisschen die Nase vorne, weil ein paar Objektive, die mich interessieren, günstiger sind, so ein bisschen. Und ja, die Haptik von Fuji finde ich besser. Ja, mal gucken. Also ist noch nicht entschieden, die Sache, aber auf jeden Fall danke für die Infos. Hat mich riesig gefreut. Danke an dieser Stelle. Was ist heute in der Folge so Phase? Also ich habe so ein paar Mischthemen am Start. Denke mir so mal, ich werde die mal reihenweise ansprechen. Eine Sache ist erstmal so eine kleine Eigenwerbung. Ich habe wieder Patreon aktiviert. Ich habe nämlich mich mal wieder so umgeguckt bei so Sachen, die ich gut finde und mir ist aufgefallen, ich supporte jetzt nicht so viele andere Akteure und wollte das in diesem Jahr mal ein bisschen ändern und habe dann wieder meinen Patreon aktiviert, um einem Rollenspielmagazin, also die machen so Comic, Fantasy, Brettspiele, Rezensionen und auch coole Filmprojekte, die heißen Orkenspalter TV. Den habe ich ein bisschen Patreon-Unterstützung gegeben und habe da in dem Rahmen auch meinen Patreon-Account wieder reaktiviert und werde da mein Blog-Marketing-Buch raufsprechen. Also wer interessiert ist an meinem Blog-Marketing-Buch, das Blogspiel, das wird es da als Bonus für Patrons geben zum Anhören. Und jede fünfte Folge sozusagen ist halt so frei zu hören. Das ist so mein Teaser-Ding. Also wer jetzt mal Interesse hat, Link in den Shownotes zu meinem Patreon, kann sich das mal reinhören. Und das will ich in diesem Jahr im Angriff nehmen. Also so 60 Seiten habe ich schon eingesprochen. Jetzt nicht perfekt, aber in einer okayen Qualität. Und ja, werde das, denke ich mal, so dann regelmäßig machen. Zurück zu Orkenspalter TV. Wie bin ich auf die überhaupt gestoßen? Die haben jedes Jahr einen Kalender gemacht. Und Kalender finde ich immer sehr spannend. Also ich finde Kunstkalender eine gute Sache. Bin verfolgt das auch immer so ein bisschen. Wir haben einen Kalender raus, wir machen da was und bei denen ist das so gestartet aufgrund von so einer Spaßidee. Die hatten einen April-Scherz gemacht und meinten, sie machen so einen sexy Kalender mit der Protagonistin, die heißt Mali Stritter. Und dann haben alle das für ernst genommen vor ein paar Jahren. Meinten so, hey, cool, Kalender will ich haben. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann machen wir wirklich einen Kalender. und haben so einen Pin-Up-Kalender gestartet. Der war, glaube ich, 2017 das erste Mal. Ein ganzer Kalender mit sehr guten Motiven, fand ich gut produziert. Und der war sofort vergriffen. Ich glaube, die hatten nur 200 oder 300 Exemplare gedruckt, sofort vergriffen, keine Chance, das Ding zu bekommen. 2018 dasselbe Spiel, habe ich auch wieder verpasst. Und ich habe mir gesagt, so Mensch, jetzt hier 2019 will ich so einen Kalender haben, ich will die auch supporten. Habe mir so ein Ding jetzt auch bestellt und muss aber leider sagen, ich habe ihn noch nicht in den Händen gehalten, aber ich habe mir die Motive schon angeguckt und muss sagen, also mein Eindruck, ich will nicht lästern, ich finde, es ist eine Rollenspielseite, das heißt, die sind keine Fotografen oder so. Klar, die machen Filme, aber ich meine, das ist jetzt nicht so ihr Hauptding, es ist so ein Nebenbei-Projekt. Aber mein Eindruck war, so die ersten Kalender, die waren richtig, richtig mit Liebe und richtig gut produziert. Und der letzte war halt so, wir brauchen einen Kalender und man sieht halt in Anführungszeichen mehr nackte Haut, ist mein Eindruck. Aber so die Kreativität ist so ein bisschen zurückgegangen. Aber trotzdem sehr gut und ich freue mich drauf und habe dann einen coolen Wandkalender. Link zum Kalender packe ich euch mal in die Shownotes. Und auch zu Orgenspalter TV, die sind ein sehr cooles Team, weil die auch Filmprojekte umsetzen. Also das sind sehr, sehr coole Sachen, die machen generell. Die Kalender finde ich auch gut, sonst hätte ich ihn mir nicht bestellt. Aber ich glaube, im letzten Jahr hatten die ein paar andere Projekte, die halt viel umfangreicher waren. Da musste der Kalender da ein bisschen drunter leiden. Zum Beispiel haben die für ein Filmprojekt einen Dinosaurier gebraucht. Und wo bekommst du Dinosaurier heutzutage her? Die sind ja ausgestorben. Wie kriegst du so ein Ding? Ja, in China gibt es eine Firma in einer Region, die machen so Gummidinosaurier-Attrappen. Wie bekommst du diesen Gummidinosaurier von China nach Deutschland? Die haben sich gesagt, so Mensch, wir organisieren uns einen 20 Jahre alten Camper, also so einen Campingwagen, und fahren da mal runter in so einem Monatstrip und haben wirklich einen Roadtrip nach China gemacht, um diesen Dinosaurier abzuholen und haben daraus halt einen Spielfilm gedreht. Der Spielfilm hatte schon Premiere, ich weiß gar nicht, wo man den bekommt. Finde ich sehr spannend und es ist eine coole Gruppe. Darum mein Tipp, also wer so verrücktes Zeug mag, Link dazu in den Shownotes. Ja, kann ich gar nicht genug erwähnen. Gut, Themenkomplex, Patreon und Orgenspalter und meine Patreon-Seite abgehakt. Jetzt zu dem eigentlichen Titel der Folge, dem Public Domain Day. Was ist denn nun Public Domain Day? Also Public Domain ist der amerikanische Begriff dafür, wenn etwas den Urheberschutz verliert. Also es ist ja so, dass der Urheber normalerweise das Recht an dem Werk hat und kann die Nutzungsrechte abtreten, pipapo, aber der Urheber bleibt Urheber und dann ist die Verwertung halt gewissen Personen vorbehalten und wer es verwerten oder nutzen möchte, muss dann halt entsprechend Geld an den Urheber zahlen oder an den, der die Lizenzen hat. Und wenn die Lizenzen wegfallen, das ist von Deutschland und USA unterschiedlich, wann das ist, aber wenn die wegfallen, dann kann jeder diese Werke frei benutzen. Zum Beispiel der Reklam-Verlag ist deswegen so günstig, weil er lizenzfreie Werke verlegt. Also Goethe kann jeder verlegen. Und es gibt das Gutenberg-Projekt. Das ist ein E-Book-Online-Projekt, wo man sich Urheber- und lizenzfreie Bücher runterladen kann, kostenlos. Und der Sinn dahinter ist der, wenn ein einzelner Mensch etwas produziert, was für die Menschheit so toll ist, dann sollen doch alle davon was haben, nachdem er lange tot ist, sozusagen. Und wie war das in Amerika? In Amerika ist aktuell zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder Public Domain Day, also sprich, da werden Werke wieder frei. Und das sind Werke aus dem Jahr 1923. Und warum zum ersten Mal seit 20 Jahren? Ja, sie haben durch ein sogenanntes Mickey-Maus-Schutzgesetz haben sie die Schutzdauer um 20 Jahre verlängert. Ja, das war 1998 und 1998 ist das schon ein paar Jahre her. Und das heißt, jetzt gibt es wieder freie Werke. Und denjenigen, der daran interessiert ist, was da so frei geworden ist, den verweise ich auf einen sehr spannenden Artikel von netzpolitik.org zum Thema Public Domain Days. Link packe ich auch in die Shownotes. Der beschreibt auch so ein bisschen lustige Rechtslage, weil in den USA gilt das Veröffentlichungsdatum als Stichtag, wohingegen in Deutschland das Todesjahr des Urhebers relevant ist. Und das kann zu lustigen Situationen führen. Fun Fact. Also der Krimi Mord auf dem Golfplatz von Agatha Christie, der ist in Deutschland noch bis 2047 geschützt. Na, in den USA ist der gemeinfrei, aber in Deutschland, naja, weil auf das Todesjahr bestellt wird, dauert das ein bisschen länger. Wer wissen will, welche Werke jetzt da alle frei werden und nutzbar sind und, lest euch den Artikel durch, ist wirklich informativ. Dann ein weiteres Fundstück. Ich bin über coole Fotos zur Drohnenfotografie gestolpert. ich habe in so einem Spiegel-Online-Artikel da ein paar Sachen gesehen und bin dann auf die Seite dronestar.am gestoßen, Link dazu auch in den Shownotes, und fand es sehr lustig. Wer Drohnenfotografie mal so sich betrachten möchte, ein paar lustige Bildbeispielen, kann da mal reingucken. Ist ein netter Tipp. Hat mich zum Schmunzeln gebracht. Ja, dann habe ich seit langem mal wieder einen richtigen Blogartikel veröffentlicht. Wer meinem Blog vielleicht folgt, der weiß ja, ich schreibe ja ab und zu was oder habe so auch so gestartet und habe es dann immer weniger und weniger gemacht und habe dann immer nur noch meine Podcasts da veröffentlicht, weil Schreiben viel Zeit kostet und, und. Habe jetzt aber nach dem Interview mit Franz Zwerschina angefangen, dann auch sein Buch nochmal richtig systematisch durchzulesen, habe da so eine kleine Review geschrieben und verweise auch darauf, das Buch ist für jemanden, der in die People-Fotografie einsteigt, sehr gut. Allgemein dazu ist mir aufgefallen, Buchreviews, ich habe halt so viele Bücher gelesen im Fotografie-Segment und auch rezensiert für verschiedenste Verlage, ich verliere da so ein bisschen den Blick. Deswegen habe ich es auch so längere Zeit nicht gemacht. Es hat wieder Spaß gemacht, es mal wieder zu machen. Ich sehe auch, dass es nicht so viele Interessenten gibt, die sich dafür wirklich interessieren. Also ich meine, viele gucken bei Amazon. Wenn Leute ein Buch haben wollen, gucken sie auch im Buchladen rein. Bei mir stolpert man auch mal einige mal rüber. Aber das sind nicht so die Artikel, die massiv viele Klicks anzielen und so die Masse interessiert. Auf der anderen Seite ist das halt für mich immer sehr aufwendig. Ich muss das Buch halt umfangreich lesen, muss auch ausgewogen schreiben. Was ich nie mache, ich schreibe nie Verrisse. Also Verrisse sind ganz einfach zu schreiben. Du hackst einfach mal auf allem rein, was der Autor so falsch gemacht hat. Oder auf Kleinigkeiten regst dich dann auf. Was aber dem Buch nicht gerecht wird, dem Autor nicht gerecht wird, dem Leser auch nicht gerecht wird und einfach eine Sauerei ist. Also wenn Buchblogger sowas machen, finde ich das immer so ein bisschen nicht gut. Was ich immer mache, ist, ich versuche ausgewogen zu schreiben. In dem Sinne, für wen ist das Buch? Da ist es halt so, muss ich ehrlich sagen, bei dem coolen Buch von Franz Zwerschina, der hat einen guten Ansatz dahinter, also sprich Fotografie für Anfänger mit einfachen Mitteln, dass die nicht überfordert werden, mit guten Anekdoten, also viele Elemente, muss ich aber ganz ehrlich sagen, hinten steht auf dem Buch drauf, ja, auch für Fortgeschrittene und für Anfänger, für Fortgeschrittene, also wer wirklich ein alter Hase in der People-Fotografie ist, der wird sich da vielleicht auch wiederfinden und auch unterhalten werden, so das Rad neu erfinden kann man halt einfach nicht. Ne? Jedenfalls, wer mehr dazu wissen will, ein Buchreview in den Shownotes auch verlinkt. Endlich mal wieder ein Blogpost von mir mit mehr Text. Das ist so das, wie ich ins neue Jahr starte. Jetzt zu einem anderen Thema. Trash-TV. Ja? Also was mich eine Weile beschäftigt, ich habe es nicht so verfolgt, aber bin da irgendwie drauf gestoßen. Und stelle mich die Frage, warum ist Layla Lowfire im Dschungelcamp? Was machen die da? Wieso? Die hatte doch so eine steile Karriere. Die war damals Model von Oliver Rath, also dem vor einigen Jahren verstorbenen Fotografen. Super Modelarbeiten geführt, als Podcasterin auch völlig renommiert und ja, ein sehr bekannter großer Podcast. Instagram, weiß nicht, 180.000 Follower oder sowas. Warum ein Dschungelcamp? Das ist ganz mir unverständlich. Ja, gut, wahrscheinlich hat sie viel Geld bekommen, weil die im Dschungelcamp ein Aktmodel brauchen und jemand, der halt da nackt irgendwie rumläuft. Von der TV-Produktion verständlich, aber ich finde es trotzdem so ein bisschen, naja, nicht direkt uncool, aber auch nicht traurig. Ja, ich finde es schade, dass sie bei so einem Quatsch mitmacht. Na, jedenfalls habe ich dann auch mal so ein paar Artikel zu dem Thema gelesen, wo sie immer als Sextante beschrieben wird. Was ich auch so ein bisschen, ja, auch nicht gut finde, weil die Leute werden mit so einem Stempel gebrandmarkt. Die ist Schauspielerin und ja, hat ja auch in meinen Augen jetzt nicht diesen Stempel so verdient. Also ich finde das irgendwie ganz, ganz schrecklich. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht über unser Gesellschaftsbild und Social Media und irgendwie die modernen Medien und Trash-TV. Und bin auf so ein paar Kenntnisse gekommen, die jetzt nicht neu sind, die ich aber dachte, ich teile sie mal. Ja, vielleicht hat da jemand auch ein Feedback für mich, ob ich jetzt da so völlig weit ab von der Welt bin. Ich finde, die Welt wird prüder, also so die Medienwelt in manchen Punkten. Und es wird der Fokus auf komische Skandale gerichtet. Das möchte ich ausführen. Im Dschungelcamp geht es halt um Ekel und Schock. Das wird durch Essen gemacht. Ja, durch Essen ist so das, was schockt. Nacktet auch so ein bisschen, also ich glaube, der Lowfire war so ein bisschen nackt, aber es war nur so kurz geschnitten. Ich habe mir die eine Folge mal so ein bisschen quer reingeguckt. Aber ein Großteil war halt so ekliges Essen und komische Beziehungsdramen von Leuten untereinander. Keine Ahnung, kann ich mit gar nichts anfangen. Oder was mich dann andererseits interessiert oder ja, traurig macht oder ich sag mal so, was mir auffällt. Im Social-Media-Bereich wird hart zensiert. Das heißt, da gibt es so Regelungen, was darfst du zeigen, was nicht. Und ich glaube, diese Regelungen werden auch auf Fernsehen und andere Medien mit übertragen. Das bedingt sich so ein bisschen, das beeinflusst sich. Also wenn im Trash-TV bei RTL 2 irgendwas in irgendeiner Trash-Soap, wie sie alle heißen, Berlin Tag und Nacht und so weiter, da irgendwelche Themen auftauchen, die mit Sexualität und Nacktheit zu tun haben, dann wird das so ohne Ende ausgeweitet und du siehst da irgendwie das lesbische Pärchen nackt in der Badewanne liegen. Aber wenn dann halt was Nacktes zu sehen ist, dann ist das alles verschwommen, zensiert, weil wir wollen ja auch im Nachmittagsprogramm passieren. Und da frage ich mich, warum machen die so eine Scheiße? Die könnten doch einfach die Sache anders schreiben. Du kannst ja auch sowas anders darstellen. Du musst doch nicht diese Darstellungsart wählen, womit du dann offensichtlich zensierst, um halt zu sagen, nee, haben wir ja zensiert, aber wir stellen die Inhalte trotzdem dar. Ich finde Zensur bei solchen Fotosachen albern, wenn es um pure Nacktheit geht, ja, weil die Regelungen sind komisch für mich. Also es ist ein bisschen, wo ich sage so, warum ist das okay und das nicht? Und jetzt bin ich mit dieser langen Vorrede endlich beim Thema, worauf ich hinaus will, nämlich Instagram. Und das ist für mich so das Social-Media-Zensur-Ding, und Facebook ist ja nicht anders, was aus Amerika sehr stark geprägt ist, weil Amerikaner haben scheinbar da so ein bisschen befangenes Verhältnis zur Nacktheit. Und wenn man sich die Instagram-Spiegel anguckt, also was darf man zeigen, was darf man nicht zeigen, dann fällt einem auf so, ja, nackter Po ja, weibliche Oberweite nein, männliche Oberweite ja, nackter Intimbereich generell nein, weibliche Oberweite abgedeckt, ja bis okay. Das sind die Spielregeln, ja. Das ist halt oft in vielen Instagram-Sachen, die jetzt in meiner Timeline auftauchen oder die ich mir so quer gucke oder suche, ist das oft sehr auch sexy gemacht. Also sexy ist gut, Sex sells, kann ich auch verstehen. Geht hier um Klicks, Klicks, Klicks und so weiter. Aber es muss ja noch in diesen Kategorien sein. Und ich glaube, das Gesellschaftsbild, was da so ein bisschen geprägt ist, ist, wenn der Po okay ist, dann wird Brust weniger betont und die Welt guckt jetzt mehr auf den weiblichen, männlichen Po, weil der darf gezeigt werden. Und viel weniger auf so Brustsachen, weil die zensiert werden. Ja, und dann gibt es immer noch coole Leute, die mit Zensur spannend umgehen. Und da wollte ich eigentlich hinaus. Es gibt zum Beispiel dieses eine Model, Marisa Papen, die ist super bekannt und ja, ein Aktmodell halt, die auch lustige Sachen macht. Die hat zum Beispiel ein Foto auf Instagram gepostet von ihrer unbedeckten Brust und hat dann darunter geschrieben, ja, ich schwöre, es ist eine männliche Brustmarze. Fand ich lustig. Ich glaube, das Foto ist mittlerweile gesperrt, weil ja, Instagram ist dann auch drauf gekommen, nee, glauben wir nicht. Dann gibt es Leute, ich habe eine lustige Sache gesehen, die haben halt so die weiblichen Teile abgedeckt und haben das aber so gemacht, dass es mit Fotos war von, glaube ich, männlichen oder anderen weiblichen Brustwarzen, die als Fotos auf die Brust draufgelegt waren. Sodass man sagen kann, es ist abgedeckt, aber trotzdem sichtbar. Keine Ahnung, ob Instagram das Ding stehen lässt. Jedenfalls findet man immer mehr Leute, die dagegen rebellieren und da so drum rumsnitschen wollen oder halt sich darüber lustig machen, weil das in vielen Bereichen auch wahllos ist. Bin weiter am Rumbasteln mit Instagram, auch mit Veröffentlichungen, wie oft kann man veröffentlichen, was machen die Stories und. Hatte ja mal so vor einiger Zeit so eine große Instagram-Folge angekündigt. Mal gucken, ob ich die machen werde oder wie ich die machen werde, weil mir fällt auf, das ist halt wirklich viel Bot-Game. Also ich meine, wenn ich irgendein Bild poste zu irgendeinem Buch oder zu irgendeinem Thema, sag mal so jetzt, ich poste ein Foto aus meiner Kletterhalle, dann kommen ganz viele Leute, die Kletterzubehör haben und liken das, weil ihre Autobot-Funktion alle Hashtags mit Klettern liken oder mit irgendwie Climb-Equipment oder sowas. Klar gibt es auch den richtigen Menschen, also ich meine, es ist gut zum Connecten, aber diese Nummer mit, ich will so und so viele Follower haben und hast du nicht gesehen, also ich bin da skeptisch, dass das so noch so easy möglich ist, da Wachstum zu produzieren mit legitimen Mitteln. Und ich glaube, da ist Instagram so ein bisschen ausgelutscht und zurzeit noch spannend. Ja, so richtig glücklich bin ich mit dem Ding auch nicht, wegen diesen Zensurelementen. Und andere Plattformen, zum Beispiel Tumblr, die haben ja das Problem gehabt, dass sie von im letzten Jahr schon von dem Google und den Apple Ads Store rausgenommen wurden, wegen Pornografievorwürfen, weil da auch illegale Pornografie wohl dargestellt wurde von Nutzern der Plattform. Und dann hat Tumblr gesagt, okay, Zero Tolerance Policy und wir fahren das alles runter. Und haben diesen Edit-Modus komplett jetzt permanent wohl installiert. Ich weiß gar nicht, was da Stand der Dinge ist. Jedenfalls, das war noch so eine Plattform, die ein bisschen freier war. Und dann gibt es noch so ein paar andere Instagram-Klone. Die sind aber noch nicht so ganz ausgereift. Aber ich glaube, diese amerikanische Macht, die halt mit Facebook und Instagram da ist, aus einer Hand, ich bin skeptisch, finde ich halt nicht gut. Und auch nicht die Form, die das annimmt, die halt gewisse Kunst- und Fotografiefolgen im Nachgang hat. Also sprich, fotografiere bitte quadratisch für Instagram, fotografiere bitte so, dass es extrem sexy ist, aber nicht zu sexy. Das ist so dass der Trend, wo ich mir auch sagen kann, okay, wahrscheinlich gibt es da so eine ganze Fotografengeneration, der Instagram-Fotograf, der halt nachzieht und nicht mal so diesen rebellischen Ansatz hat, Kunst zu verwirklichen, sondern viele Klicks und so weiter und sich halt dem dann fügt. Ja, das sind so meine wirren Gedanken. Jetzt rede ich schon eine ganze Weile. Ich werde auch wieder im Jahr 2019 eifrig weitermachen, so gut es geht. Habe jetzt Patreon aktiviert, habe ich ja erwähnt. Check das mal aus. Also ich hoffe jetzt nicht auf große Unterstützung oder so. Ich teste eigentlich die Plattform nur und habe da so zwei Modelle. Einmal jemand, der mich so unterstützen will, also der sagt so, hey, finde ich gut, was du machst. Und hier hast du ein bisschen was, um deine Serverkosten zu reduzieren. Und das andere Modell ist halt, wenn jemand sagt so, Mensch, ich möchte wirklich mal Werbung in meinem Podcast machen, weil ich irgendein Produkt habe, ja, was mit Fotografie zu tun hat und, der kann das auch über Patreon quasi einkaufen. Und dann lese ich hier einen Werbetext vor, weil ich gedacht habe, ja, also unter Vorbehalt, dass es ein cooles Ding ist. Also jetzt, ich möchte nicht für irgendeinen Scheiß Werbung machen. Ja, das sind so die Sachen, die ich da aktuell anbiete und eigentlich auch, um die Plattform auszutesten, weil mich der Themenkomplex, wie finanziert man gewisse Kunstprojekte, interessiert und ich so ein paar Mankos an Patreon damals hatte, als ich es getestet habe und die jetzt scheinbar weg sind. Und ja, das ist so schnelle Dinge. Es gibt auch noch Steady, die habe ich noch nicht ausprobiert. Mir ist aufgefallen, dass viele Podcaster bei Steady sind, also zum Beispiel Bindweg Bouldern, den erwähne ich jetzt mal hier, ist ein sehr netter Boulder-Podcast, der engagiert geführt wird. Man muss ja nicht immer durch Geld unterstützen, man kann ja auch zum Beispiel Sachen teilen oder halt darauf hinweisen, dass es einen coolen Podcast gibt, wie ich das jetzt hier mache, weil bei Steady wollte ich mich nicht anmelden. Ja, ich wiederhole mich, glaube ich. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht und bleibt mir weiter treu. Ich bin der Stefan und ich bin raus.
Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownotes zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.